Gut, dann erstmal schönen guten Abend. Und gerne ein paar Momente ohne Worte. Und wer mag, kann auch gleich dieses raumige, dieses vielfältige, dieses Ich bin mehr als dieser begrenzte Körper in das Gesamterleben wiederkommen lassen. Dieses Wesentliche, dieses Wesen-Bindestrichliche. Und wer schon erlebt hat, dass es sich manchmal gehaltvoller anfühlt, es vollständiger wirkt, es runder ist, wenn der Körper mehr dabei sein darf, wenn die Vorstellungen und die Erinnerungen zur Seite treten dürfen. Ja, man ist in so einer Art Diskurs, der von Kopf zu Kopf läuft, von Mund zu Ohr, von getippten Worten zu Ohr. Wenn man das mal zur Seite lässt, das sind oft alte Relikte aus der Schulzeit und ähnliches. Und den Atem mal tiefer fließen lässt. Und das Becken mit dazu nimmt. Den Bauch mit dazu nimmt und dass das Becken sich endlich den gebührenden Platz nehmen darf. Weit, weit, weit. Wenn man das schon erlebt hat, dann sind auch gerne jetzt noch 1, 2 Minuten Zeit, jeder auf seine eigene Weise, das Körperliche und das Körperenergetische mit dazu zu nehmen. Und dann wird einfach das Wechselspiel runder. Gerne auch die Füße noch mit dazu nehmen, die Knie, die Oberschenkel. Und locker der Atem. Wer mag, kann auch ein klein bisschen spielen mit geschlossenen Augen, offenen Augen und offene Augen, die dann auch noch spielen mit dem Blick. Die Pupillen dürfen wandern und man darf hinter den Bildschirm schauen. Der Blick darf völlig unfokussiert sein. so dass sich eine neue Ebene des Sehens zeigt, nicht mehr ganz so objekthaft ist. Das sind alles nur Einladungen. Und wir sind hier auch nicht in irgendeinem Körperenergie-Workshop. Wen sowas interessiert, kann sich gern bei mir melden, denn solche Sachen mache ich auch. Das ganze Denken und Fühlen. Wer bin ich? Was ist die Welt? Kann sich da sehr verändern. Es kam nur der Impuls, dem ein paar wenige Minuten jetzt hier Raum zu geben. Ja. Auch der Herzraum mag dazu. Also wer mag, kann da mal ein bisschen experimentieren und vielleicht mal so ein bisschen lustvoll die Hände irgendwo im Brustraum dazulegen. Und die Hände dürfen dort Urlaub machen. Die liegen jetzt im Liegestuhl und können da ganz entspannen. Und ab und zu auch so ein bisschen kreiselnde, fächelnde Bewegungen. Und dann kommt diese Erinnerung aus dem Bewusstsein, nicht aus dem Gedanken, ganz automatisch, dass wir mehr sind als Körperwesen. Und scheinbar paradoxerweise gibt es dem Körper mehr Ehre oder bringt ihn mehr an seinen Platz, um es mal so auszudrücken. Und ist nicht so, dass es aus einem aus dem Körper rauszieht oder Körperfeindlichkeit in sich trägt. Gut. Ein paar einleitende Worte noch, so wie wir das hier gestalten können. Also es gibt den Chat, in dem kann man gern Fragen reinschreiben. Und die von YouTube kommen ja auch glücklicherweise hier dann an. Und ich werde die alle durchlesen. Und viel mehr als das. Ich werde die nicht nur durchlesen, sondern durchlaufen lassen. So könnte man das vielleicht sagen. So. Also die Fragen werden gehört. Die Fragen werden mannigfaltig wahrgenommen. Und einige davon werde ich vorlesen, nicht alle. Und werde aber nicht den Namen sagen. So dass also jeder, der zwar gerne mitmachen möchte, sich aber nicht zeigen möchte im Bild oder in Sprache, in gesprochener Sprache, audiomäßig, gern seine Anonymität wahren kann. Ich werde nicht auf alle Fragen antworten und lade jetzt schon ein, dass wir immer mehr weggehen von dieser Idee, dass das ein Frage-Antwort-Spiel ist, sondern wenn eine Frage sozusagen zu mir einläuft, um es ein bisschen auszudrücken, kann es auch auslösen, dass einfach ein Raum da sein darf, in dem die Antworten in einem selbst auftauchen dürfen. Ich denke, das kennt jeder, dass wenn man mal diesen kostbaren Moment erlebt, dass man jemand einfach mal sein Herz ausschütten kann und der Mensch hört einem auch wirklich zu, mit allem, was er ist, mit allem, was er hat, und man hat in seinen Worten auch Fragen, dass die sich plötzlich wie von alleine beantworten. Man hat den anderen in gewisser Weise nur als Katalysator gebraucht. Auch das kann man nutzen. Und was ist eine Antwort? Eine Antwort kann nicht nur sein, dass von mir Worte kommen, dass in deinem Kopf irgendwelche Worte auftauchen können, sondern eine Antwort kann auch sein, dass sich das Empfinden verändert, dass sich die Regungen im Bewusstsein verändern und eine Intuition einfach sagt, dies ist nicht zufällig, sondern es ist eine Reaktion. Ich kann es als Antwort empfinden. So wie man das ja auch schon kennt, man begegnet irgendwelchen Leuten, neu, frisch vielleicht, man lernt jemanden neu kennen. Und der denkende Verstand macht so ein Pattern-Matching, also der schaut sich den Menschen an, na, gefällt er mir nicht oder so. Man denkt vielleicht so, interessanter Mensch oder sowas. Aber es wird einem ganz kalt, es läuft einem eiskalten Rücken runter oder man merkt, das ist irgendwie komisch oder sowas. Dann hat man die meisten sich auch schon daran gewöhnt, dass das auch Teil der Kontaktaufnahme ist. Diese Gefühle, diese feinen Körperempfindungen oder auch Regungen nur im Bewusstsein. Und genauso kann es auch hier geschehen. Also das ist auch noch eine Einladung, dass wir da uns mit all unseren Sinnen mit reingeben. Und dann ist es nämlich nicht mehr so ein Diskurs, sondern ein gemeinsames Erleben. Gut, ich glaube, das ist jetzt genug der Vorrede. Also, los geht's. Wer möchte sich mitteilen, möchte etwas mitgeteilt werden? Gut, da kommt eine erste Frage im Chat. Warum sind wir hier? Und wir können es ja gleich mal an dieser Frage spielerisch wirken lassen. Also, warum sind wir hier? Warum sind wir hier? Und jetzt fängt schon an, die Antwort zu kommen für alle. Nicht als gesprochene Sprache erstmal. Und man kann Worte dazu sagen wie, das muss jeder selbst individuell beantworten. Und vielleicht gibt es auch viele Antworten in jedem dazu. Aber wir können auch wieder diese direkte Antwort wirken lassen. Die zumindest für mich klar wahrnehmbar im Raum ist. Und jetzt versuche ich mal Worte zu finden, die das ausdrücken, was ich spüre, was im gemeinsamen Raum ist. Wir sind hier für etwas Gehaltvolles, für etwas Ursächliches. Für etwas, was auch das Herz berührt. Das wäre meine Antwort. Gut, nächste Frage. Namaste. Gibt es ein Ende vom Ich Bin? Ich sage mal ein paar Worte dazu, bin mir aber nicht ganz sicher, dass ich die Frage komplett erfasst habe, aber das macht gar nichts, weil in dem Moment, in dem ein paar Worte kommen, kann ja auf der fragenden Seite auch klarer werden, wie habe ich es eigentlich gemeint. Man muss ja nicht total präzise irgendwie gleich von Anfang an sein. Wenn die Frage so gemeint ist, gibt es ein Ende von Ich bin und dann irgendwas, was beschreibend ist, was Zustände beschreibt, was Eigenschaften beschreibt, dann ist die Antwort ganz klar ja. Also, oder Moment. Ich würde nicht sagen Ende, aber menschliches Bewusstsein, und das muss ich jetzt mal in Anführungszeichen setzen, kann erleben, zu sein, Individualität zu spüren und zu sein und dann keine weiteren Attribute mehr. Und ich meine es nicht nur von den Gedanken, die im Kopf laufen. Diese, ich sag mal, diese groben Gedanken, diese Wortgedanken und die Bilder. Also, das ist relativ ruhig wird im Kopf und eben keine, mir geht's heute schlecht, ich fühle mich so und so und so und so, dass das aufhört, sondern noch mehr. Also da kann noch mehr aufhören. Und zurück bleibt dieser Ich-Bin-Zustand. Er ist dann so, das war fast, dass ich schon in Klammern setzen mag. Das ist also so eine Art Ich-Bin-Zustand. Und ich habe gesagt, dass es diesen Zustand gibt, weil und nicht direkt auf die Frage beantwortet, ob es ein Ende gibt, weil mir das kurz, ehrlich gesagt, erstmal zu weit geht, als ob es dann endgültig das Ende ist und niemals wieder auftritt oder ob das wechseln kann und so. Also deswegen fange ich mal kleiner an mit, ist es möglich, dass sich in mir, in uns sowas einstellt? Und da ist die Antwort erstmal ja. Und vielleicht merkt man es auch jetzt schon ein bisschen. Also wenn man auch, manchmal fällt es mit geschlossenen Augen leichter, dann ist das vielleicht bei der einen oder beim anderen hier schon ein bisschen da. Das sind dann solche Hinweise wie, wenn mich jemand fragt, was machst du denn so, dann antworte ich gerne, ich mache nichts, ich bin einfach. So. Und damit meine ich nicht, dass überhaupt keine Eindrücke mehr stattfinden. Also Körper kann gespürt werden und so weiter und so fort. Individualität kann gespürt werden. Und aber sagen wir mal, eben dieses Objekthafte und dieses ständig sich in Zuständen und Teilzuständen und in Eigenschaften beschreiben zu wollen, das ist wie zur Ruhe gekommen. Und man kann die Frage aber auch ein bisschen anders verstehen, weitergehender verstehen, ob es auch ein Ende gibt von diesem Ich bin, also dieses selbst so die Reste von ich als Zentrum, ich als abgetrenntes Etwas. Und da ist die Antwort auch ja. Manche Leute nennen das dann den puren Seinszustand. Also das wäre dann nicht das Ende von Ich bin, sondern das Ende von Ich bin der Strich bin und übrig bleibt sozusagen das Bin. So, es kommt noch von der Fragesteller, vom Fragesteller. Wenn ich spüre zu sein, wie du sagst, ist das ich bin. Okay, ich glaube, das kommt bei mir an, wie es gemeint ist, ja. Genau. Dann ist dieses Ich bin und dann war die Frage wohl gemeint und kann ich darüber noch hinausgehen? Also kann sogar das wegfallen. Missverstanden, aber da ist die Antwort, ja, auch das geht. Genau. Also, wenn ich mich von etwas abgetrennt empfinde, ist dennoch das Ich da. So habe ich es ungefähr gemeint. Und da kommt man, muss man ein bisschen aufpassen, wenn man es also mehr so im Erlebnisraum sprechen mag, dass man sich nicht verirrt in die in diese Fragestellung, was ist das Ich eigentlich ganz genau, was ist da mit gemeint, gibt es das überhaupt so und so weiter und so fort. Aber ungefähr, glaube ich, habe ich es auch so gemeint. Wenn die Eigenschaften wegfallen und nur noch dieses Ich bin da bin und das trotz allem irgendwie, ja, sag mal, so eine Art Zentrierung und Objekt-Subjekt hat, dann ist eigentlich das Ich immer noch da. Genau. Nur kann man vielleicht fairerweise oder ergänzenderweise sagen, dass alleine das für viele Leute schon eine absolute Erleichterung ist, das überhaupt mal zu erleben, weil die Reibung dann nicht mehr so stark ist. Dieser innere Kampf, der da oft in einem abläuft, should I stay or should I go? Oder diese, bin ich so, bin ich das? Warum gelingt mir jenes nicht? Was ist jetzt los? Das ist in diesem, sagen wir mal, entspannten Ich-Bin-Zustand schon ganz anders. Das ist auch das, wo Freund-Feind wie schon am Wegfallen ist. Also das kommt, ein anderer Mensch wird gesehen und man kommt gar nicht mehr auf die Idee, ist das ein Freund, ist das ein Feind, sondern der erscheint einfach. Und doch, wenn man es sehr formal sieht, ja, ist da irgendwo noch was Ichhaftes da, definitiv. Trotz allem ist das auch schon wunderbar, sozusagen, das zu erleben. Und was ich vielleicht auch noch ergänzen mag bei den all solche Fragen, die in diese Richtung gehen, könnte man ja sagen, Selbsterforschung, also großes, verschiedene Abstufungen des Ich-Bildes und der sogenannten Außenwelt und so. Das sind nicht Sachen, die ganz alleine für sich auftreten, sondern man kann das auch gleichzeitig erleben. Man kann gleichzeitig in einem ganz herkömmlichen Ich-Du-Aktion drin sein, plus auch, dass eine Wahrnehmung stattfindet, dass hier komplett im Subjekt-Objekt-Gerangel drin ist und gleichzeitig ist dieses andere Erleben, nennen wir es, diese andere Ebene da. Also es ist nicht so ein Springen nur von einer Ebene zur anderen, sondern das Ganze kann auch in einer Gleichzeitigkeit stattfinden. Und für einige Außenstehende, sorry, dass ich sagen muss, ist das häufig das Angenehmere, weil dann begegne ich wieder einem ganz normalen Menschen, mit dem ich auf die Schulter klopfen kann und sagen kann, gehen wir heute Abend ins Kino oder irgend sowas. Während wenn das, sagen wir mal so zu Beginn, noch solche konkreten Zustände sind, die im Wechseln sind, dann kann jemand, natürlich wieder in Anführungszeichen, also dieses menschliche Wesen, das da in so einem Erlebnisraum von da ist doch niemand, da gibt's gar keine Trennung drin, kann von außen wahrgenommen werden, wie jemand, der da meditiert oder der gar nicht richtig ansprechbar ist, der auch ein bisschen emotionslos, wirkt zu neutral eigentlich. Und wenn das aber sich noch mehr ausfalten darf sozusagen, dann kann das alles in einer wunderbaren Gleichzeitigkeit auftreten und dann kommt etwas, was ich früher gerne mal Ganzheit genannt habe. Und dann sehen das für Leute, die nur das Ich-Du kennen, hat man dann halt ein Du vor sich, ein ganz normales Du. Und Leute, die den Nicht-Ich-Zustand lieben oder noch mehr das Dualistische, sehen dann auf der anderen Seite denjenigen, der Non-Dualismus in Anführungszeichen erreicht hat. Und das ist sozusagen zugänglicher, oder wenn man das sagen möchte. Und deswegen vielleicht habe ich mich zu Anfang auch schwer getan, direkt auf die Frage zu antworten, ob es ein Ende gibt davon. Vielleicht könnte man sagen, es kann ein Ende geben von dem, dass es nur im Ich-Du stattfindet. Aber das kann eigentlich, das Ich-Du darf ruhig weitergehen, darf. Und dann kann endlich Mensch wieder alles sein. Also da gibt es viele verschiedene Ausprägungen. Also dieses, was manchmal so gesprochen wird, der schönste Zustand ist der, der alle Zustände hinter sich gelassen hat. Der fortgeschrittenste Zustand ist der, in dem alle Zustände sein dürfen und alle Sichtweisen sein dürfen. So ein bisschen in die Richtung. Und wenn Bewusstsein sich weiterentwickelt, so ist es zumindest bei manchen Menschen, dann, ja, ich darf es mal so ausdrücken, wenn dann was Neues erklommen wird, dann, dann wird drauf beharrt, ja, dann drauf beharrt, alles andere, was vorher war, ist totaler Blödsinn. Du glaubst, du bist ein getrenntes Wesen. Ha! Niemals! Du bist kein getrenntes Wesen. Es gibt nur das Sein. Nur das Sein. Alles andere ist Illusion. Es ist furchtbar dualistisch. Verkleidet sich gerne als Non-Dualismus. Aber wenn ich sage, es gibt nur das andere, das andere ist nichts wert. Ja, das sind schon zwei. Das ist gerne, wenn Bewusstsein zum ersten Mal, also in den Anfangsphasen ist. Und dann ist das so berauschend, dass dann wie dran geklammert wird. Vielleicht schon nicht mehr von einem Ich oder so. Und nach einer Weile kann sich das entspannen. Und dann kann man wieder sagen, ich gehe ins Kino. Und wo ist das Problem? Das läuft dann einfach so durch. Der Ich-Mechanismus läuft einfach so durch. Ich will jetzt nicht behaupten, dass das grundsätzlich sich so entwickelt, aber sicher bei einigen. Also manchmal vielleicht ein paar historische Beispiele. Man sagt zum Beispiel, ich hoffe, dass ich das jetzt wieder richtig zitiere, in Erinnerung habe, dass der von vielen Menschen beachtete, geliebte und verehrte Ramana Maharshi, dass der nach den ersten Todeserfahrungen zu Sachen gesagt hat, wie dieser hier geht jetzt weg oder der Weise oder sowas. Und dann einige Jahre später aber gesagt hat, ich gehe in den Wald, wer geht mit? Dann denkt man so, hä, der hat sich wieder zurückentwickelt, ja? Ist wieder in dieses primitive Ich-Du-Denken zurückgefallen. Nee, er ist darüber hinausgegangen von der Idee, ich müsste mich in einer Weltsicht zu Hause fühlen. Also es ist nicht so, dass man, was weiß ich, vom ersten in den zweiten Stock wechselt. Jetzt wohne ich im zweiten Stock mit einem großen Balkon. Vorher war ich noch im ersten Stock ohne Balkon. Hey, warum nicht das ganze Hochhaus? Ja? Der erste Stock, den nehme ich doch gleich mit. Ja? Wo ist das Problem? Und das ist für mich irgendwie so eine normale Evolution des Menschen. Wir haben das Reptilhafte noch in uns. Wir haben das Säugehafte in uns. Das muss nicht transzendiert werden, nach meiner Anschauung. In dem Sinne, dass es unterdrückt oder weggeschoben werden muss. Dinge können verschwinden, keine Frage. Aber Ganzheit, da darf einfach alles drin sein. Okay, das geht jetzt weit über die Frage hinaus, glaube ich. Aber wollte einfach noch zusätzlich gesagt werden. Ich finde es immer noch eine Zumutung. Danke, also kein Ende vom Ich bin möglich. Das weiß ich jetzt wieder nicht ganz genau. wie es gemeint ist. Ich glaube, dass es möglich ist im Sinne von, also solange man auf der Zeit ist, und es gibt Leute, die berichten das ja, Leute, die berichten das ja, glaubhaft, dass also jegliches Empfinden von ich bin auf Nimmerwiedersehen verschwunden ist. Für viele Jahre. Niemand weiß, ob es nicht doch in der Zukunft kommt. Also möglich ist es schon. Ich glaube schon. Aus meiner Erfahrung kann ich dazu nichts sagen, weil das ist dieser Ich bin Mechanismus, der ist da hier noch aktiv. Und da ist auch nichts, was den weghaben möchte. Es hat einen ruhigeren Platz bekommen, oder wie soll man das sagen? Also, ich möchte auch nicht meine Sexualität loswerden, weil es ja primitiv ist oder sowas. Und dass mir Fingernägel wachsen, weil das ja aus der Reptilienzeit ist oder sowas. Wozu? Darf doch einfach alles so weitermachen und sich natürlich weiter entfalten. Ja. Dazu. Genau, und was ich auch noch sagen möchte, aber ich denke, es ist eigentlich klar, das ist alles, was alle Worte, die jetzt aus mir rauskommen, kommen nicht von irgendeinem Orakel, das direkt die Akasha-Chronik hat und sagt, hat oder irgend sowas, sondern kommt aus einem eindeutig begrenzten Erlebnisraum und ist deswegen auch individuell gefärbt. Und deswegen kann man nicht sagen, aha, der Markus hat das und das gesagt, also gibt es scheinbar doch kein Ende vom Ich Bin, aber der Markus kann sich ja getäuscht haben oder er ist selber in der Entwicklung und aus seinem jetzigen Weltbild hat er nach bestem Wissen und Gewissen in voller Authentizität geantwortet, aber das heißt nicht, dass das eine absolute Tatsache darstellt. Das ist ein Riesenunterschied. Und ich würde frech behaupten, dass das für jeden Menschen ohne Ausnahme gilt. Da kann er sich noch so erwacht und erleuchtet fühlen, wie er möchte. Diese Art von absoluter Wahrheit, so wie sich das ich gerne wünscht, hier, das sind jetzt die fertigen Sachen, gibt es nach meinem Verständnis gar nicht. Es ist ein ständiges Weiterentwickeln von Erkenntnissen und teilweise widerspricht sich dann das, was später erkannt worden ist mit dem. Also das bitte ich auch immer beachten. Und es kann Weisheit gesprochen werden und man kann auch diese Empfindung haben, ein Mensch ist da in irgendwas schon tiefer eingetaucht. Er spricht aus einem ganz anderen Wahrheitsraum, als mir das meistens gelingt. Das ist wunderbar, auch wenn dann der Respekt einem entgegenkommt. Aber das heißt nicht, dass da nicht eine Subjektivität noch mit drin ist oder ein eingeschränktes Verständnis. Deswegen ist auch meine Einladung immer, selbst mal gucken in sich. Vielleicht kommt ja noch eine Antwort in einem selber, die noch vertrauenswürdiger ist, als die, die jetzt gerade vom Sprecher gekommen ist. Das ist das Wunderschönste, finde ich, wenn man es in einem selbst Danke für die Ausführlichkeit, gerne. Das ist ja nicht nur so, dass die Ausführlichkeit kommt, weil ich irgendwie besonders gut antworten will, sondern einfach, weil es reinpasst in das Gesamtgefüge. Also das betrifft jeden, der hier dabei ist und auch darüber hinaus und auch die Menschen in der Zukunft, die dieses Video sehen werden. War ja nicht nur ein Dialog. Und das war so anregend, dass ich noch ein paar Worte sagen möchte. So wie ich es mitkriege, viele Menschen, die jetzt TV-Videos schauen, interessieren sich auch für dieses große Themengebiet, sagen wir es mal plakativ. Erleuchtung und Erwachen. Erwachen und Erleuchtung. Und auch da kann ich einfach nur sagen, es ist toll, wenn da jemand, ein Mensch aus seiner Authentizität was berichtet. Und so erfasst auch ist und in so einer Direktheit spricht, dass man das als die letztendgültige Wahrheit versteht. Das kann einfach schlichtweg nicht so sein. Denn es gibt so viele Beispiele von glücklicherweise ehrlichen Menschen, mir fallen jetzt nicht direkt welche ein, die aber auch schon Bücher geschrieben haben, wie mein Erwachen geschah und so weiter und so fort. Und 5 Jahre später stellen sie sich hin und machen ein YouTube-Video. Ich habe mich getäuscht. Das war gar nicht so. Da war zwar irgendwas passiert, aber ich habe euch aber auch nicht angelogen. Ich habe es damals wirklich so gemeint. Und ja, also dieses Relative ist halt da, ja, also relative, subjektive ist halt da. Und ich kann daran nichts Schlimmes finden. Finde es sogar gut. Eine nächste Frage. Wann stellt sich der ganzheitliche, natürliche Seinszustand ein, der nichts ausschließt? Möchte ich gerne mit zwei Antworten kommen. Und die zweite ist mehr dazu da, sie zu schmecken. Und eignet sich weniger, sie zu verarbeiten im Kopf. Also die erste Antwort, wann sich in einem Menschen in dessen Geschichte vielleicht schon ja sowas wie Glimpses, wie Erkenntnissprünge, wie kurze Einblicke geschehen sind, ist die Antwort ganz simpel: Ich weiß es nicht. Das ist eine höchst individuelle Sache und wir laufen da auch schnell in so eine Fragestellung rein, ist das eigentlich alles determiniert? Also wenn sich in einem Menschen der ganzheitliche Zustand einstellen sollte in der Zukunft, ist das bereits vorher festgelegt. Und wenn es bereits vorher festgelegt ist, gibt es jemand, der so viel Visionskraft hat, das zu sehen. Und es stellt sich auch diese Frage, die ja, ich glaube, so ein ongoing, so eine ongoing Fragestellung ist, kann ich es beeinflussen? Sind spirituelle Methoden, Meditation, Übungen, was es da so alles gibt, hilfreich, diesen Zustand zu erreichen? Garantieren Sie mir das oder machen Sie es nur wahrscheinlicher? Und diese ganzen Themen wieder. Aber meine erste eigentliche Antwort, die überhaupt Gehalt hat, ist: Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, wann es sich bei dir einstellt. Ich weiß es nicht, wann es sich bei jemand anders einstellt. Ich weiß nicht, ob und wann es sich im Kollektiv einstellt. Ich weiß es nicht. Das ist die gehaltvollere erste Antwort. Und was wir mit dieser Antwort machen können, ist damit zu sein, in Anführungszeichen, also dass man sich bewegen lassen, ob das Enttäuschung auslöst, ob das unzufriedenstellend ist und so weiter und so fort, ob es vielleicht auch irgendwie was Kostbares oder was Feines Kostbares in sich trägt. Also die gute Antwort, erste Antwort ist: Ich weiß es nicht. Jetzt kommt die zweite Antwort, die man, wie gesagt, ein bisschen mehr schmecken kann. Und die sich nicht eignet zum Diskurs, zum Disput, zum Auseinandernehmen. Genauso wenig, wie es sich eignet, eine Rose zu zerschnippeln, um näher an die Schönheit der Rose zu kommen. Das ist die falsche Methode, um an die Schönheit der Rose zu kommen. Die zweite Antwort ist: Dieser natürliche Seinszustand ist jetzt bereits. Immer da. Jetzt ist er da. Er ist da. Das, was bereits ist, schließt nichts aus, weil es das alles ist und gar nichts ausschließen kann. Und der natürliche Seinszustand der nichts ausschließt, muss schon vor Zeit und Raum da gewesen sein. Und deswegen muss er auch immer hier sein und jetzt sein. Ist jetzt schon da. Ist jetzt schon da. Ist jetzt schon da. Wenn im Kopf sich jetzt was regt, ja, aber ich merke davon nichts oder so, dann ist das schon wieder wie die Schere, die versucht, die Blätter der Rose abzuschneiden, um die Schönheit zu spüren. Also sich mal auch drauf einlassen, das so stehen zu lassen. Es ist bereits da. Es ist bereits da. Geht weiter. Hattest du denn auch so ein Sterbeerlebnis? Weiß ich jetzt nicht ganz genau, was mit so einem Sterbeerlebnis gemeint ist, aber dieses individuelle Empfinden, wenn das, was hier jetzt gerade abläuft, weitergeht, dann kostet mich das mein Leben, das war ein paar Mal da. Es war aber, soweit es überhaupt ich mich noch erinnern kann in der Geschichte, nicht so dramatisch, wie das von Menschen, manchen Menschen gesprochen wird. Das war eine Angst, eine Todesangst, das könnte ich sagen. Todesangst, ja. Aber kein spirituelles Sterbeerlebnis in dem Sinne, ja, das ist, dass man sich wie sicher ist, jetzt ist es gleich vorbei. Nee. Ich hatte schon spirituelle Sterbeerlebnisse sozusagen, ja, wo ich wirklich in lebensbedrohlichen Situationen war. Aber ich glaube, das, was du fragst als Fragestellerin, zum Beispiel, wie es der Ramana Maharshi oder so beschrieben hat, ich erinnere mich nicht, dass ich das erlebt habe. Schon sowas wie, jetzt werde ich ausgelöscht oder so. Aber nicht dieses so drastischer, so ungefähr. Im Grunde genommen wissen wir gar nichts. Freier Wille nur scheinbar. Da gibt es jetzt so einen, sagen wir mal, inneren Kritiker in mir, der sagt, oh Gott, wenn ich da anfange zu reden, dann höre ich nicht mehr auf. Ich lasse es lieber gleich. Deswegen wird die Antwort vielleicht jetzt, oder es ist ja gar keine Frage gewesen, deswegen wird jetzt mein Kommentar zum Kommentar eher kurz ausfallen. Wenn ich den Satz als Musik wirken lasse, dann ist er einfach wunderbar und erinnert an was sehr, sehr Ursächliches. Und dafür ist er schon wunderbar. an was Gehaltvolles. Und das war ja die Frage ganz zu Anfang, weshalb treffen wir uns hier, habe ich doch gesagt, Gehaltvolles. Und so. Wenn ich versuche, den Satz zu kommentieren aus ich sag's mal aus einer Erfahrungssicht, dann würde ich sagen, ich weiß nicht genau, da kann ich nicht richtig zustimmen. Meine sehr individuelle Erfahrung ist, dass mit dem Begriff scheinbar beispielsweise viel Irritation ausgelöst wird. Scheinbar im Sinne von gibt's gar nicht und wird gern angeheftet an Sachen, die eben doch einen gewissen Realitätsgehalt haben. Und wir wissen gar nichts. Wenn das einläuft in so einen Teil von uns, der sowas Negierendes hat, sowas Nihilistisches, ja, dann löst es irgendwie was aus. Der Mensch weiß sehr wohl was. Er täuscht sich in vielen Sachen und vieles ist überholt. Aber der Mensch weiß viel. Und Wissen nicht nur im Kopf, sondern auch im Erfassen. Aber in der Kombination mit im Grunde, also im tiefsten Grunde, ja, wissen wir eigentlich gar nichts. Aber das würde ich nicht nehmen wollen als Einladung, sich nicht mehr für Wissen zu interessieren. Also Wissen und Wissensschaffung oder Wissenschaft ist in meinen Augen was Wertvolles. Gut, aber mehr möchte ich das nicht kommentieren. Oder doch? Also dieser Moment, den haben vielleicht einige schon erfahren, dass man so aus einer Welt mal aussteigen darf, in der scheinbar alles klar ist. Ich weiß ganz genau Bescheid, wie unser Staat hier läuft und was da alles so für schlimme Sachen drin passieren. Und was mir alles Schlimmes in meiner Kindheit angetan worden ist und diese bösen Lehrer, ich weiß ganz Bescheid und sowas. Wenn man das mal erlebt, dass man da aussteigt und merkt, das ist alles Pillepalle, was ich mir da zusammen gedacht habe. Ich habe mich eigentlich in ganz, ganz engen konditionierten Mustern ich habe meine eigene Gehirnwäsche eigentlich gemacht. Dann kann sein, dass sich plötzlich so ein Raum öffnet und ich weiß eigentlich gar nichts. Im Grunde weiß ich eigentlich gar nichts. Das sind alles Storys, die hier ablaufen, extrem gedrängt von meiner Erfahrungswelt, von meiner Geschichte. Dann ist dieser Satz, im Grunde wissen wir gar nicht, da kann so buff, wie so eine Explosion sein. Also, dieser Moment ist genial. Und trotz allem sage ich, wir wissen es ja wohl. Gut, dann noch eine Frage. Was belebt denn den Körper? Da versuche ich mal wortlos zu antworten. Was belebt den Körper? Es kann empfunden werden oder zumindest die Zeichen, was den Körper belebt, kann empfunden werden. So wie man vielleicht den Strom aus der Steckdose nicht direkt sieht, aber man kann die Glühbirne leuchten sehen. Gott, bin ich noch in der alten Zeit, gell? Glühbirne. Man kann diese Glühbirne leuchten sehen und die Wärme, die sie ausstrahlt, dann ist man zwar nicht direkt in seiner Erfahrungswelt mit dem Strom verbunden, aber mit einer recht direkten Auswirkung davon. Und so können wir alle jetzt die direkte Auswirkung von dem, was den Körper belebt, jetzt spüren. Und wer das noch mehr mitmachen will, Füße. Und die Unendlichkeit, der Übergang von Unendlichkeit in die Welt und mal sich ein bisschen wie ins Planetarium setzen und das jetzt direkt spüren, dass neben den Empfindungen, die sonst so im Körper drin sind, Kühle, Wärme, Schmerzen oder was weiß ich was, oder auch ein prickelndes Gefühl, kommt jetzt noch was. Vielleicht so was Aufsteigendes hat, was Prickeliges, was Helles, was die Wirbelsäule hochläuft, was Vibrierendes. Das ist das, was den Körper belebt. So wie ich es von euch mitbekomme, nehmen das einige jetzt mehr so im oberen Rumpf wahr. Total in Ordnung, aber es ist was sehr Spezifisches. Es ist nur eine feine, lebendige Vibration. So ein klein bisschen wie wenn man unter dem Sauerstoffzelt gelegen hat und so puren Sauerstoff einatmet. Das ist dann, das löst dann Impulse aus, die im manchmal einen noch mehr ruhen lassen. Also man ist dann so durchvibriert sozusagen, dass ja, dass auch die Muskeln mehr entspannen können, dass man mehr in Ruhe kommt. Aber Menschen, die eher dazu neigen, sich so zurückzunehmen, die nicht so gern vielleicht was Sport machen oder tanzen oder so, bei denen löst das meistens aus. Ich muss da draußen, ich muss das werden, sowas. So wie ein Tier. Ja, das, wie der Hund, der, wenn er mit dem Hundehalsband kommt und er weiß, jetzt geht's gleich Gassi, dann sitzt er nicht so da so, ja, wir haben mal wieder Zeit, Gassi zu gehen, sondern oder sowas. Das meine ich so. Gut, keine Ahnung, ob es in Anführungszeichen angekommen ist, aber das war jetzt mal der Versuch, die Frage, was belebt den Körper, nicht in Worten, sondern im Erleben zu geben, die Antwort im Erleben zu geben. Es hat was Vitalisierendes und nicht was Sedierendes. Das ist vielleicht auch noch so ein bisschen. Es gibt die Möglichkeit, in Ruhe zu kommen, ohne gleichzeitig dieses einschläfernde Gefühl zu haben. Sondern es gibt die Möglichkeit, in eine Vitalisierung zu kommen, hellwach zu sein und gleichzeitig ruhig. Das, was manche Leute mit dynamischen Meditationen versuchen oder mit mit freien Tanzritualen, die am Schluss mit einer Stillephase enden. Also, und wenn ich so richtig mitbekomme von denen, die jetzt dabei sind, das sind ja nicht nur die, die ich jetzt auf Zoom sehe, ist die Erinnerung bei einigen angekommen. Gut. Ansonsten also so in Worten antworten kann man natürlich jetzt vom Ski damit sprechen und so, oder was im Körper belebt und so weiter und so fort. Aber da wollte jetzt auf der Ebene nichts gerade kommen. Noch eine Frage. Kannst du noch einmal auf die eigene Gehirnwäsche eingehen? Da weiß ich jetzt nicht, ob gemeint ist die eigene Gehirnwäsche, auf der ich mich vorhin bezogen habe, auf die ich mich vorhin bezogen habe, die sozusagen jeder von uns macht, oder ob es ganz konkret sich auf mich bezieht, wenn du das nochmal ganz kurz reintippen könntest, ob das jetzt allgemein besprochen war. Ich fange mal an. Also was ich vorhin so ein bisschen salopp Gehirnwäsche gemeint habe, ist das, was andere Menschen meinen mit konditioniertem Denken. Dass dir teilweise aus der Umwelt beigebracht wird, zum Beispiel deine Weltsicht, das ist ja absolut lustig und spannend, wie schon zwei nebeneinander liegende europäische Länder, die Leute ganz andere Weltbilder haben. Da gibt es ganz lustige Videos, zum Beispiel auf YouTube, so Amerikaner ist in Deutschland und versteht die Welt nicht mehr, wie die denken, oder was die Wert legen und so. Und als Deutscher kannst du das gar nicht mehr hinterfragen. So nach dem Motto, ja, Brot, das muss dunkel sein, das muss Vollkorn sein und was weiß ich. Aus USA würden vielleicht einige sagen, warum haben die das nicht fertig raffiniert? Das ist ja kein Brot, das sind irgendwelche zusammengepanschten Körner und so. Und so könnte man sagen, man wird so schon in so eine Art Denkmatrix gebracht, die vor allen Dingen diese Wertevorstellungen antreiben und zum Beispiel das Denken doch über Herz ist. Es ist so allgemeingültig. Oder trotz aller Bemühungen um Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau schwebt in meinen Augen da doch irgendwo noch rum und der Mann ist angeblich doch irgendwie mehr wert als die Frau oder so. Das ist schwer abzustreifen. Da kann man noch sich so bemühen, das steckt so in den Köpfen fest und so. Das meine ich so mit Gehirnwäsche. Und ich habe vorhin sehr wahrscheinlich eigene Gehirnwäsche gesagt, weil alles, was ich bis jetzt als Beispiele genannt habe, könnte man ja von außen rein konditioniert sehen, weil man, wenn man sehr im Kopf lebt und die Energetik auch sehr beschränkt ist, anfängt in Gedankenspiralen zu kommen und man erzählt sich ständig die gleichen Geschichten und Dinge, die man, von denen man zu Anfang noch nie so ganz sicher war, verfestigen sich und verfestigen, man bildet sich seine eigenen Wahrheiten. Das Fahrrad ist geklaut und der Nachbar hat dich komisch angeschaut, da war vielleicht zuerst noch mal der Gedanke, vielleicht hat der mein Fahrrad geklaut und so, und dann liegst du da im Bett und denkst, wer hat mein Fahrrad geklaut? Und dann, das war der Nachbar und lass das mal ein paar Tage durch deinen Kopf laufen und irgendwann ist aus der Vermutung der Nachbarin total sicher, der blöde Nachbar hat mein Fahrrad geklaut. Und dann hast du dich super selber programmiert. Zu Anfang warst du noch so, ich weiß es nicht, ich habe irgendwie so einen Verdacht. Und diese Art von Gehirnwäsche, da muss man nicht immer mit dem Finger als Opfer auf andere zeigen. Oh, meine bösen Eltern waren so kopfgesteuert, die haben mir nie fühlen beigebracht. Und oh, der böse Staat und so. Ein Großteil von diesen engen Denkbahnen, die macht man sich selber durch Wiederholung, Wiederholung, ohne Abgleich mit der Realität, mit nach außen. Und hat ganz viel was mit Körperenergetik auch zu tun, wie ich das beobachtet habe. Wenn man also so eine Körperenergetik hat, ich sage es mal ein bisschen bildlich, dann dürfen die Gedanken nur so laufen. Aber wer mag, kann gleich mal hier so ein bisschen frei fächeln, vorne vor der Stirn und das berühmte Brett vom Kopf weg und hier öffnen, dass ja alles weit ist. Und plötzlich fangen an, die Gedanken fluffiger zu werden, die fangen an, locker zu werden. Und dann ist auch plötzlich wieder Platz für, ich weiß es eigentlich gar nicht ganz genau, was ja auch ein schöner Anschluss ist an unser Gespräch von vorhin mit dem, ich weiß es eigentlich gar nicht genau, dann öffnet sich da was. Und dann sind zumindest mal für einen kurzen Zeitraum diese Selbstprogrammierung, diese Selbstgehirnwäsche ist da mal so ein bisschen abgeschwächt. Also so habe ich es ungefähr gemeint. Und so ist ja auch Empfinden. Man kann durch die Geschichte, die man zu Empfindungen sich ständig wieder sagt, die Empfindungen verstärken, bis man die berühmte Prinzessin auf der Erbse. Alles stört einen plötzlich, weil man ständig rumempfunden hat. Es wäre normalerweise gar nicht passiert. Die eigene Gehirnwäsche wird jetzt geschrieben zu einer alten Geschichte, die geglaubt wird, das selbstproduzierte Leid. Danke, das ist jetzt noch besser ausgedrückt. Genau so habe ich es gemeint, ja. Es kann aber auch eine selbstproduzierte Freude sein. Wenn du in irgendein Seminar gehst, habe ich mal gesehen im Fernsehen, ist aber schon lange her, ich bringe dir in einem Tag Selbstliebe bei. Da mussten dann die Leute die ganze Zeit erzählen, ich liebe mich, 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 ich liebe mich und so. Und dann gehst du nach Hause, ich liebe mich, ich liebe mich, ich liebe mich, bist total davon überzeugt. Und in dir drin ist aber einfach nur der Minderwert, an deinem Minderwert hat sich niente verändert. Null. Der war, ist da immer noch so. Aber da oben ist ein klitzekleiner, ich liebe mich, ich liebe mich. Also es kann auch selbstproduzierter Wahnsinn sein oder nicht nur selbstproduziertes Leid. Selbstproduzierte Fehleinschätzung oder so. Also. Und der Trick, da ein bisschen auszusteigen, ist, gute Freunde zu haben, die einem auch was sagen dürfen und sagen, du, ich glaube, du bist total auf dem Holzweg oder so, ja. Also vor allem, wenn man einen schlechten Tag hat und sagt, oh, ich bin so hässlich, dann einer sagt, du bist nicht hässlich oder so. Und dieses darf das Herz sprechen, darf der ganze Körper sprechen und dürfen meine Gedankenkreise ganz weite Bahn nehmen bis zum Schöpfer, zur Schöpferin, zur Schöpfung selbst. Und dann ist es ein ständiges, dieser große Kreislauf aus der Schöpfung in das Geschöpfte und so. Und dann ist die Chance, aus diesen Denkmatrizen auszusteigen, etwas größer. Raus. Auch das versuche ich auch noch anzubieten als erlebbar, zumindest so einen kleinen Geschmack. Also diese engen, sich ständig selbst reproduzierenden Überzeugungen, dass die hingegeben werden dürfen. Die dürfen hingegeben werden an das Große. Und kommen damit in einen größeren Flow. Und nicht mehr aus dieser engen Matrix raus. Heraus, also kommen aus der Matrix heraus. Agieren nicht mehr aus dieser Matrix. Vielleicht ist es ein klein bisschen miterlebbar, was ich meine. Also, dass es nicht mehr ist, dieses Ich denke, sondern durch mich wird gedacht, ich bin in einem ständigen Kreislauf. Mein klitzekleines Gehirn ist sowas wie ein Radio. Das empfängt das große Bewusstsein. Aber es ist ein bisschen mehr als ein Radio, es ist eher wie so ein Walkie-Talkie. Da kommt was rein und es wird zurückgesendet. Und es kommt rein und wird zurückgesendet. Und dann verändern sich die Gedanken nach einer Weile. Und Mit Glück können sogar die alten Überzeugungen nach und nach sich abschwächen und aus Überzeugung wird dann Weisheit. Also das, was, glaube ich, in christlichen Kreisen manchmal gesagt wird, wir sind die Hände Gottes oder sowas, oder Gott braucht uns, um in Taten zu gehen oder sowas. Das kann man auch aufs Denken ziehen. Aber wenn dem Denken nur so ein enger Raum gegeben wird, dann hat man sich schnell Traumwelten erschaffen. Die Feedbackschleife fehlt, die große Feedbackschleife fehlt. Man gründet seine eigene Sekte, so könnte man es auch sagen. Man hat da so seine Überzeugungen, wie die Welt ist und so, und ist sektierend. Man kommt von der großen, man löst sich aus der großen Weisheit raus und macht da sein eigenes Ding. Ja, okay. Hier darf es frei sein. Hier darf es frei sein. Hier darf es frei sein. Deswegen möchte ich ja auch sagen, und ein Großteil meiner Arbeit, also das, was ich so anbiete, da geht es auch darum, die Leute, also allen, denen es nach Erkenntnis dürstet, nach, was weiß ich, der kleinen Erkenntnis, was geschieht morgen oder sowas, bis zu der, in Anführungszeichen, großen Erkenntnis, wer bin ich wirklich im Grunde, was ist die Welt wirklich, gibt es Gott und wenn ja, was ist das, ist meine Einladung immer die, nimm dich als ganzes Wesen mit, der ganze Körper und alle Energetik und was es da so gibt, dann wird die Art von Erkenntnis schärfer, umfassender. Wer Erkenntnis versucht, in kleinen Zirkeln hier oben, das geht einfach nur begrenzt aus meiner Erfahrung. Man meint manchmal vielleicht schneller ans Ziel zu kommen, aber es erfasst nicht das ganze Wesen. Noch eine Bemerkung zu dem Thema, ich weiß es nicht genau. Der Nachbar mit dem Fahrrad ist womöglich noch schnell, noch schlimmer, als ich angenommen hatte. Ja, genau. Also das kann sich ins Unendliche fortsetzen. Ich glaube zu beobachten, bei vielen Leuten, und ich habe das Gefühl, das kochte die letzten Monate gerade nochmal extrem auf. Im Kollektiv, ich weiß nicht. Irgendwie sind ganz alte Wunden in uns, die was mit Misstrauen zu tun haben, mit ich fühle mich nicht wirklich gesehen von den anderen, ich fühle mich nicht wirklich angenommen von den anderen, dass das wie nochmal voll losgetriggert wird. Und es kann dann in Kombination mit dem, was wir gerade geredet haben, wirklich dazu führen, dass man ja anfängt, Leute zu hassen oder sich ganz sicher ist, dass jemand einem schaden möchte oder sonst was, obwohl da objektiv wirklich gar nichts war. Also da heißt es wirklich offen. So eine Beobachtung von mir, kann aber auch Zufall sein. Wir haben noch 10 Minuten, also wer noch mag. Eine Frage noch, ist Traumatherapie wichtig oder reicht es zu erkennen, dass dies auch nur eine Geschichte ist? Ja, sollen wir noch eine Stunde drin? Da möchte ich erstmal was zur Traumatherapie als solches sagen, um auch das auch gerne nochmal als Beispiel zu sagen, von dem es tut uns allen gut, finde ich, davon wegzukommen, zu glauben, jemand hat die Allwissenheit zu allen auch sehr konkreten Themen. Traumatherapie, die als solche gekennzeichnet ist, also die modernen Therapieform wie NAM oder irgend sowas. Da kann ich schlichtweg nichts dazu sagen, weil ich nur ein bisschen Kontakt dazu hatte. Wenn wir dann auch noch Therapieformen dazu zählen, die zwar jetzt nicht gezielt auf Trauma abzielen, sondern mehr so ganzheitliche Heilungsprozesse sind, da kann ich schon sehr viel mehr dazu sagen. Aber deswegen, also wenn mich jemand fragt, kannst du mir sagen, ob Traumatherapie nur ein Hype ist oder ob es wirklich was bringt und dann welche Methode, sage ich ganz klar, Leute, das liegt nicht in meinem Kompetenzbereich. Müsst ihr jemand anders fragen. Okay? Also das kann man schon mal rausnehmen. Und ansonsten, wenn es, also deswegen, ich wandle die Frage ein bisschen ab, damit es wieder ein bisschen in meinen Kompetenzbereich reinkommt. Ist das Auflösen von Trauma, dass sich traumatisches Material, ob das jetzt im Nervensystem genau abgespeichert ist oder in frühkindlichen Hirnstrukturen oder in der Aura, wie einige denken, das lassen wir mal, oder in den Zellen, in den Mitochondrien, da gibt es ja verschiedene Ideen. Das lassen wir mal alles weg. Also sagen wir mal, diese Idee, der Mensch im Menschen ist Traumamaterial. Das möchte befreit werden, das möchte gelöst werden und so. Wenn man das, die Frage so ein bisschen abwandelt, dann würde ich sagen, ja, das ist wichtig. Man kann aber auch sagen, es ist bei einigen Menschen eine natürliche Folge von tieferer Erkenntnis, zumindest zum Teil. Und wie das aber genau läuft, also ob jemand beispielsweise eine tiefe Erkenntnis hat, dies ist nur eine Geschichte, alles was hier passiert. Und dadurch entsteht, wird das freigemacht, dadurch fällt eine Klammer weg, dadurch fällt eine Enge weg und gibt den Selbstheilungsmechanismen des Systems so viel Raum, dass Trauma dann aufgelöst wird und in dem Sinne gar keine explizite Therapie gemacht werden muss. Oder ob es nur so viel Raum gibt, dass diese Selbstfürsorge wieder besser funktioniert und man sagt, jetzt mache ich eine Traumatherapie oder sowas. Das ist extrem höchst individuell. Und was ich weiß von, ich war auf Konferenzen, wo es nicht nur um Spiritualität ging, sondern auch eben um Trauma. Von den Leuten, die die Kombination zwischen spiritueller Entwicklung und Traumatherapie erforscht haben, da haben mich einige Sachen sehr angesprochen und passt auch zu meinem Erfahrungshintergrund und meiner Arbeit, dass es oft sehr verzahnt ist. Also nach dem Motto, man macht ein bisschen Traumatherapie, dadurch kommt ein ganzes Nervensystem in einen Zustand, in den Erkenntnis Platz hat. Durch diese Erkenntnis ist wieder mehr Platz für Auflösen von Trauma, dadurch für noch weitere oder tiefere Erkenntnis und so weiter und so fort. Ne? Also dass so kleine Sprünge entstehen, dieses Traumamaterial hat sich gelöst, schwupp, Platz für mehr Erkenntnis. Mehr Erkenntnis, schwupp, Platz für mehr Auflösung und so weiter und so fort. Ich glaube, eine Traumatherapeutin, in deren Vortrag ich mal war, die hat es die Traumaleiter oder so genannt. Ne? Das sind so zwei, also die Sprossen sind immer diese Übergänge. Und das würde ich sagen, wenn man nach einer allgemeinen Verantwortung fragt, kommt der Sache recht näher. Recht nah. Aber wenn ich mal ein bisschen abgewandelt antworten darf, man soll gucken, was das Herz einem sagt, was einem die tiefe Intuition sagt, egal wie viel bereits erkannt ist. Und dann entstehen Handlungen. Ich kenne einige Stories von Leuten, die tiefe Erwachensmomente gehabt haben und dann nicht sich in den Sessel gehockt haben und sagen, ist wie es ist, ne? Schaut, wie es ist. Sondern dann kam die tiefe Erkenntnis, aber aus dem unpersönlichen Raum. Dieser Körper ist wertvoll. Dieser Körper ist heilig. Mit dem Ich konnte das nicht gesehen werden. Mit dem Ich wurden Drogen reingestopft und was weiß ich was alles. Jetzt wird gesehen, niemand da. Dieser Körper ist heilig, er ist wertvoll. Und plötzlich wird im Internet geguckt, was gibt's für Entgiftungsmethoden. Und dann wird dort hingegangen. Und es findet alles statt in dem Raum, es ist, wie es ist. Es geschieht, was geschieht. Da ist dann nicht mehr unbedingt jemand, ich muss gesund werden. Und trotz allem, und dazu gehören auch Traumatherapie. Also da gibt es die verschiedensten Kombinationen. Man muss sich das nicht so vorstellen, auch wenn er mal erkannt worden ist, dass da Geschichte ist, dann sitzt es ab dann nur noch im Sessel, sondern es kann sein, dass ein umfangreiches gemacht wird, weil diese Kostbarkeit eben, oder vielleicht auch diese Neutralität, da kommen ganz automatisch Impulse. Ja, man sieht plötzlich der Hund, der die ganze Zeit neben mir gelegen hat, der ist gesund. Und jetzt ist es nicht mehr mein Hund, sondern nur noch der Hund neben diesem Körper und der ist nicht gesund. Aber damit es im Gesamtflow schön ist, wird sich bemüht, dass der Körper auch gesund ist. Und so wird aber kein Gedöns draus gemacht sozusagen. Also es gibt die verschiedensten Kombinationen an scheinbaren Bemühungen zur Gesundung und scheinbaren Bemühungen zum Erkennen. So würde ich auch sagen. Dann gern auch nochmal ausklingend. Diese große Feedbackschleife, von der ich vorhin erzählt habe. Wo die Gedanken frei sein dürfen. Das Herz offen sein darf. Und die Gedanken frei im Sinne von mit dem Gesamtflow gehen. Ja, vielen, vielen Dank. Es hat Spaß gemacht und darf auch gerne noch nachklingen. Und vielleicht ist ja bei einigen von euch das angekommen, was ich zu Anfang gesagt habe, dass es mehr als ein Dialog sein kann, dass es auch erlebte, sowas wie erlebte Antworten gibt. Gute Zeit, hoffentlich noch schönen Sommer und bis bald. Tschüss.
Danke, Markus. Tschüss.
Tschüss.